Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 48. Prächtige Handelshäuser in Danzig, Sommerfrische im Seebad Sopot, Kleipeda, das ehemals ostpreußische Memel und das Naturwunder kurische Nehrung. Ahoi, meine Lieben! Auf See, 1. Oktober. Wir sind im Baltikum unterwegs und legen an diesem Seetag 318 Seemeilen oder 589 Kilometer von Klaipeda in Litauen nach Tallinn in Estland zurück. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die beiden Städte doch so weit voneinander entfernt sind. Die letzten beiden Tage waren sehr voll, sehr schön und sehr anstrengend. Die Nächte viel zu kurz. Am Sonntag lagen wir in Gdynia, oder auf Deutsch Gdingen, einer relativ unspektakulären Hafenstadt in der Danziger Bucht. Von hier aus kann man mit der S-Bahn SKM in 35 Minuten nach Danzig fahren. Total unkompliziert. Die Bahn fährt unter der Woche alle 10 bis 15 Minuten, am Sonntag jede halbe Stunde und kostet pro Fahrtstrecke 2,20 Euro. Während sich das Preisniveau in den nordischen Ländern deutlich über dem unsrigen bewegt, findet man in Polen erfreulicherweise Preise wie bei uns oder sogar deutlich drunter. Eigentlich hätten wir an diesem Tag einen Drill haben sollen. Am Abend davor erfuhren wir allerdings aus unserem Tagesplan, dass der Drill verschoben worden war auf Tallinn. Hervorragend. In Tallinn liegen wir mitten in der Stadt. Man kann zu Fuß alles erreichen. In Gdingen ist man eben auf den Zug angewiesen und muss fast eine Stunde Wegzeit rechnen. Schon vor 8 Uhr waren Thomas und ich draußen. Der Bus vom Hafen zum Bahnhof fuhr uns vor der Nase weg. Auch er verkehrt am Sonntag nur halbstündlich. Also entschieden wir, zu Fuß zum Bahnhof zu gehen. Das sind 2,2 Kilometer. Auch wenn man sich erst ein bisschen orientieren muss, ist man in einer halben Stunde da. Dank meiner akribischen Vorbereitung war das Ticket rasch gekauft, der Bahnsteig gefunden und schon saßen wir im Zug. Wir hatten in Berlin Slotti gewechselt. Man kann das Zugticket zwar mit Karte bezahlen, aber es erleichtert einem das Leben doch, wenn man Bargeld dabei hat. Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern hat es sich in Polen noch nicht durchgesetzt, dass man auch die kleinste Kleinigkeit mit Karte bezahlen kann oder gar Bargeld überhaupt nicht mehr angenommen wird. Ich bin da echt oldschool und zahle immer noch lieber mit richtigem Geld als mit einer Plastikkarte. Ja, egal. Jedenfalls war der Weg überhaupt kein Problem. Er lässt sich sehr gut auf eigene Faust bewältigen. Danzig oder Gdansk wurde 1997 als slawische Fischersiedlung gegründet. An der sogenannten Bernsteinstraße gelegen, entwickelte sich der Ort schnell zu einem bedeutenden Handelszentrum. Deutsche Kaufleute siedelten sich an und unterhielten Handelsverbindungen nach ganz Europa. Bereits 1260 bekam Danzig das Stadtrecht verliehen. Die größte Hochblüte erlebte die Stadt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Sie war Mitglied der Hanse und verfügte über eine eigene Kriegs- und Handelsflotte. Nach dem Ersten Weltkrieg bekam Danzig durch die Verträge von Versailles den Status einer freien Stadt. Diese Ausgliederung Danzigs aus dem Deutschen Reich nahm Hitler-Deutschland als Alibi für den Angriff auf die Stadt am 1. September 1939. Im Zweiten Weltkrieg wurde die alte Stadt fast vollständig zerstört, innerhalb von 2 Jahrzehnten jedoch in beeindruckender Weise wieder aufgebaut. Heute erstrahlt die fast 1,5 Millionen Einwohner zählende Stadt an der Mottlau, Mottwauer, wieder im alten Glanz. Vor 8 Jahren war ich das letzte Mal in Danzig. Damals war ich total begeistert von der Stadt und ihrer unerwarteten Schönheit. Jetzt habe ich das Gefühl, Danzig hat seine Seele verloren. Es wirkt wie eine schöne Kulisse, durch die sich Massen an Touristen aus aller Herren Länder schieben. Man sieht kaum alltägliches Leben. Und es ist irgendwie der Lack ab. Die Farbe blättert von den Häusern, die nicht mehr ganz so gut in Schuss sind wie noch vor ein paar Jahren. Versteht mich nicht falsch, Danzig ist immer noch eine wunderschöne Stadt, die es zu besuchen lohnt, aber irgendwie fehlt ihr nun das gewisse Etwas, die Atmosphäre. So empfanden wir beide es jedenfalls. Vom Bahnhof kommend führt einem der Weg an dem malerischen Ensemble rund um die alte Mühle vorbei zum Zeughaus. Es entstand 1600 bis 1609, wahrscheinlich nach den Plänen des Architekten Anton van Obergen, und ist ein typisches Beispiel für den flämischen Manierismus. Die Fassade ist in Giebel gegliedert, daran schließen sich zwei Türme an den Seiten an. Als Schmuck dienen Bronzeplastiken und Wappen. Einst war das Zeughaus das Waffenarsenal der Stadt. Heute wird es von der Danziger Kunsthochschule genutzt. Vom Zeughaus zweigt die Bivner-Ulitzer ab, wo man bereits zwei bauliche Elemente kennenlernen kann, die die Architektur Danzigs prägen. Aufwendig verzierte Fassaden und Drachen als Wasserspeier, allerdings nicht auf dem Dach der Gebäude, sondern an den Treppen, die zu den erhöht liegenden Eingangstoren der Häuser führen. Manchmal dienen diese Drachenköpfe auch nur der Zierde und haben keine andere Funktion. Was aus Danzig auch nicht wegzudenken ist, sind die vielen Souvenirläden. Die meisten bieten mehr oder weniger kitschige Häuserminiaturen an. Die Langgasse oder auf Polnisch Doga-Ulica ist Danzigs prächtigste Flaniermeile. Dicht an dicht reihen sich hier die schmalen, hohen und tiefen Bürgerhäuser. Beim Bummel durch die Straße fühlt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt. Doch stammt der Großteil der Häuser, wie gesagt, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn Danzigs Rechtsstadt war im März 1945 fast vollständig zerstört worden. Auch wenn der Wiederaufbau im Vergleich zum Original in vereinfachter Form stattfand, bestechen die Fassaden der Häuser in der Langgasse und ihre Nebenstraßen Bivna und Mariazka-Ulica immer noch durch einzigartige Schönheit. Statuen, Reliefs, Malereien, Stuckaturen, Ornamente sorgen für unvergleichliche Pracht. Giebel in den unterschiedlichsten Formen lassen einen unwillkürlich auch an Amsterdam denken. Sogar die Straßenschilder sind kunstvoll verziert. Das Schild der Kaletnitscher Straße beispielsweise bewacht ein kleines Teufelchen mit Geldsack. Die Langgasse mündet im Langen Markt oder Dugi Targ. Umrahmt von eindrucksvollen Bürgerhäusern prangt seit 1633 der Neptunbrunnen, das Wahrzeichen der Stadt, in der Mitte des großzügigen Platzes. Als Gott des Meeres soll Neptun Danzigs Verbundenheit zur Ostsee symbolisieren. Gleich dahinter erhebt sich das imposanteste Gebäude am Langen Markt, der Artushof mit seinen drei großen gotischen Fenstern und der prächtigen weißen Renaissancefassade. Bereits 1350 wurde er erstmals als Sitz einer Bruderschaft der Danziger Kaufleute erwähnt. Sein heutiges Aussehen bekam er allerdings erst 1616-1617, als der Artushof nach Plänen von Abraham van den Blocke im Stile des Manierismus umgebaut wurde. Über viele Jahrhunderte bildete dieses bemerkenswerte Gebäude den Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Danziger. Noch heute wird der Artushof für Feiern, Festivals und repräsentative Veranstaltungen genutzt. Auch der mittlerweile verstorbene Günter Grass, ein Sohn der Stadt, beging hier seinen 80. Geburtstag. Durch das grüne Tor, das gar nicht grün ist, folgten wir der Stagijewner Ulica ein kleines Stück Richtung Stadt auswärts. Am Ende der Straße erhebt sich ein mächtiger Turm, während die Giebelhäuser gegenüber den Eindruck erwecken, als wären sie noch original und hätten den Krieg überlebt. Malerisch schlängelt sich die Mottlau durch die Stadt. Alte Speicherhäuser säumen ihre Ufer, ebenso das wuchtige Krantor, das auf keiner Danzig-Postkarte fehlen darf. Bereits 1367 soll es, laut Quellen, am Ufer der Mottlau ein hölzernes Krantor gegeben haben, mit dem vor allem Holzfässer und Bier, Danzigs mittelalterlichem Exportschlager, auf Boote verladen und nach ganz Europa verschifft wurden. Nach einem Brand wurde zwischen 1442 und 1444 das neue Krantor errichtet, der damals größte Hafenkran der Welt. Dank seiner massiven Bauweise diente er auch zu Verteidigungszwecken. Noch heute beeindruckt der imposante Bau mit seinen roten Backsteintürmen und dem schwarzen, hölzernen Hebewerk. Die Mariazka-Ulica, die zur Marienkirche führende Parallelstraße der Duga-Ulica, hat sich im Laufe der Zeit zur Bernsteinstraße gewandelt. Unzählige Läden bieten hier diese Kostbarkeit der Ostsee in den unterschiedlichsten Formen an. Aber auch ohne Bernsteinschmuck wäre die Straße sehr sehenswert. Die Häuser in der Pivna-Ulica sind etwas schlichter gehalten, doch die bunte Farbgestaltung gibt der Straße einen fröhlichen Charakter. Auch wenn sich, wie in unserem Fall, der Himmel verdunkelt und es leicht zu nieseln beginnt. Wir flüchteten vor dem leichten Regen in eine Bäckerei und holten uns köstliche Nussecken, zwei ziemlich große Dreiecke, zugesamt nicht einmal 3 Euro. Das sind Preise. Gegen 13 Uhr hatten wir Danzigs wichtigste Sehenswürdigkeiten gesehen und beschlossen, noch nach Sopot zu fahren, auf Deutsch Zopot. Das Zugticket ist ab Entwertung 3 Stunden gültig und erlaubt somit auch einen Zwischenstopp in dem zwischen Danzig und Gdingen gelegenen Seebad. Das Meerwasser der Danziger Bucht ist etwas wärmer und deutlich salzärmer als im westlichen Teil der Ostsee. Zudem schützen bewaldete Höhenzüge Sopot vor starken Winden. Außerdem soll Sopot mückenfrei sein. Die idealen Voraussetzungen für einen Kurort. Die rund 35.000 Einwohner zählende Stadt verbreitet tatsächlich Urlaubsfeeling. Die Promenade, das Grand Hotel, der Strand. Man glaubt fast, irgendwo im Süden zu sein, wenn es denn wärmer wäre. Aber auch so ist es schön, dort ein bisschen zu bummeln und am Strand entlang zu spazieren. Die örtliche Mole soll mit 511,5 Metern der längste Seesteg der Welt sein. Außerdem bietet Sopot ungeahnte kulinarische Köstlichkeiten, die Gofri Sopotskie, Waffeln. Kinder, ich sag's euch, die sind herrlich, außen so knusprig, dass es knackt, wenn man reinbeißt, innen zart und fluffig. Obendrauf, in unserem Fall, Pistaziencreme und Pistazienkerne. Wir waren echt froh, dass wir diesen Abstecher noch gemacht haben. Sopot wirkte auch sehr lebendig. Überall tummelten sich einheimische Wochenendausflügler und genossen die Sonne. Schön. Interessantes Detail am Rande. Klaus Kinski ist 1926 in Sopot geboren. Gegen 16.30 Uhr kehrten wir zum Schiff zurück. Am Abend hatten wir Gott sei Dank frei. Ich saß bis weit in die Nacht an den vielen Fotos. Von Danzig ging's weiter nach Klaipeda in Litauen. 138 Seemeilen oder 256 Kilometer. Allerdings fuhren wir nicht die direkte Strecke, sondern navigierten erst einmal nach Norden und dann im rechten Winkel nach Osten. Wir umfuhren großräumig die russische Exklave Kaliningrad, in deren Gewässern die russische Marine zurzeit immer wieder Manöver abhält. Da will man doch nicht dazwischen geraten. Für Klaipeda haben Thomas und ich uns tatsächlich einmal einen Ausflug geleistet. Wir wollten auf die kurische Nehrung und buchten nieder auf eigene Faust. Beide hätten wir den Ausflug nicht begleiten können, ich meine als Hilfsreiseleiter. Hätte es nur einer gemacht, hätte der andere eine halbe Stunde vor Abfahrt wieder am Bus sein müssen. Und da der Aufenthalt mit 3 Stunden eh knapp bemessen war, entschieden wir uns dafür, uns diesen Ausflug einfach mal zu gönnen, wie ein Tourist. Um 10 Uhr sollte der Ausflug losgehen, bis 16 Uhr. Um 17.30 Uhr hatten wir Probe und danach Vorstellung. Allerdings legten wir schon um 7 Uhr in der Früh an, blieben also gut 2,5 Stunden bis zum Ausflug, um Klaipeda zu entdecken. Schließlich sind wir nur dieses eine Mal dort. Folglich hieß es früh aufstehen Um 5:50 Uhr klingelte der Wecker. Wenn man die eine Stunde Zeitumstellung von Polen nach Litauen mitberechnet, mussten wir schon um 4:50 Uhr wieder aus den Federn, sprich, die Nacht war mal wieder sehr kurz. Und als wir ein paar Minuten nach 7 Uhr bei 3 Grad Kälte das Schiff verließen, war noch nicht mal die Sonne aufgegangen. Die zeigte sich erst um 7:37 Uhr. Die Lichtverhältnisse für Fotos waren also eher schwierig. Nun aber mal ein paar Infos zu Klaipeda. Klaipeda ist mit etwa 166.000 Einwohnern eine der größten Städte Litauens und die wichtigste Hafenstadt des Landes, verfügt es doch über den nördlichsten eisfreien Hafen der Ostsee. Außerdem ist es Litauens einziger Seehafen. Klaipeda liegt an der Mündung der Dange, Litauistane, in das Kurische Haff auf dem Festland gegenüber dem nördlichen Ende der Kurischen Nehrung. Es ist Luftlinie etwa 290 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt, aber nur 120 Kilometer vom russischen Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg. Gegründet wurde die Stadt 1252 unter dem Namen Memel und war damit nicht nur die älteste Stadt des späteren Ostpreußen, sondern die längste Zeit auch nördlichste Stadt Deutschlands. 1923 benannten die Litauer Memel in Klaipeda um. Der Name Klaipeda ist aber schon alt und wurde bereits 1413 zum ersten Mal in einem Brief von Vytautas, Herzog von Litauen, erwähnt. Die Sage hinter dem Namen finde ich sehr interessant. Ein Stamm, der Sonne und Feuer verehrte, lebte an den Ufern des Flusses Akmena. Als die Zeit kam und der Stamm ein neues Siedlungsgebiet brauchte, wurden 2 Brüder ausgeschickt, Wolf und Deer. Sie legten einen weiten Weg zurück, bezwangen wilde Tiere und kamen schließlich zu einem Hügel, von dem aus sie majestätisch die blaue See vor sich liegen sahen. Sie wollten an das Ufer, aber zwischen ihnen und dem Meer erstreckte sich sumpfiges Marschland. Die Brüder entschieden sich zu trennen und unterschiedliche Wege durch das Moor zu suchen. Der erreichte die Küste und beschloss, seinen Stamm an den Ort zu bringen, wo das Meer den goldgelben Sand berührt. Wolf, der dem Fluss gefolgt war, blieb für immer verschwunden, so sehr der auch nach ihm suchte. Er fand nur einen einzigen Fußabdruck, der im Sumpf verschwand. Die neue Siedlung wurde verlorener Fußabdruck genannt. Klaipeda. So viel zur Sage hinter dem Namen. Mit der Annexion durch das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt wieder in Memel umbenannt, bevor es unter der Sowjetherrschaft erneut als Klaipeda firmierte und sich zu einem beliebten Hafen zum Schmuggel westlicher Luxusgüter in die Sowjetunion entwickelte. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Litauens erlebte Klaipeda einen enormen Aufschwung. Wirtschaftlich sind die größten Arbeitgeber der Region die Werf Western Baltia Shipbuilding und natürlich der Hafen. Aber auch der Tourismus spielt eine große Rolle. Klaipeda ist zudem ein wichtiges Bildungszentrum. Neben einer Universität und mehreren Fachhochschulen hat hier auch ein bilinguales deutsch-litauisches Gymnasium seinen Sitz, das Hermann-Sudermann-Gymnasium. Thomas und ich verließen, wie gesagt, kurz nach 7 Uhr morgens das Schiff. Neben einer historischen Drehbrücke klettert ein gesichtsloser Mönch aus dem Wasser. Wir folgten der Flusspromenade ins Stadtzentrum. Der Fluss Dange, Litauisch Dane, teilt das Stadtgebiet in 2 Teile. Die wunderschöne historische Altstadt mit den restaurierten Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert auf der einen Seite und die im 18. und 19. Jahrhundert angelegte Neustadt mit zahlreichen Jugendstilbauten, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum wirtschaftlichen Zentrum von Klaipeda mauserte, auf der anderen Seite. An der Dange liegt mitten im Stadtzentrum das Segelschiff Meridianas. Es wurde 1948 in Finnland gebaut und ging dann in den Besitz der Seefahrtsschule Klaipedas über. Bis 1967 wurde es als Übungsschiff genutzt und liegt nun seit 1971 an der Dange. 2014 wurde es komplett renoviert, beherbergt heute ein Restaurant und ist eines der Wahrzeichen Klaipedas. Hinter den Segeln des Schiffs ging gerade die Sonne auf. Eine unwirkliche Stimmung. Wir entschieden uns dafür, zuerst die Neustadt zu erforschen. Dahinter steckte ein ganz banaler Gedanke. In der Neustadt sind die Straßen breiter als in der Altstadt. Da haben wir so früh am Morgen wahrscheinlich mehr Licht. Wir schlenderten einer der berühmtesten Straßen der Stadt entlang, der Lindenstraße. Sie wurde im 16. und 17. Jahrhundert angelegt, als man mit der Ausweitung der Stadt Memel über die Dange hinweg begann. Im 18. Jahrhundert wurde die Straße alleeartig mit Linden bepflanzt und erhielt ihren Namen. Ab dem 19. Jahrhundert ließen sich wohlhabende Bürger dort ihre Villen errichten. Auch die ehemalige Alte Post, eines der prachtvollsten Gebäude der Stadt, errichtet 1893, ist in der Lindenstraße zu finden. Im Vergleich zu den anderen Straßen der Stadt musste die Lindenstraße die mit Abstand häufigsten Namensänderungen über sich ergehen lassen. Im Laufe der Geschichte hieß sie Gänsemarkt, Alexanderstraße, Lindenstraße, Smetona Allee, Adolf-Hitler-Straße, Maxim-Gorki-Straße und seit 1988 nun wieder Lindenstraße. Einige Gebäude der Stadt erinnerten mich mit ihrem eher schlechten Erhaltungszustand an so manch eine heruntergekommene Ecke in St. Petersburg, abseits der Touristenpfade. Aber ich muss sagen, dass in Klaipeda auffallend viel renoviert wird. Zahlreiche historische Gebäude sind eingerüstet, weil an ihnen gearbeitet wird. Das sieht man. Auffallend auch die vielen dicken Autos in der Stadt. Über die Börsenbrücke, an deren Neustädter Ufer ein Betonbogen steht, der an etwas erinnert, das ich nicht eruieren konnte, spazierten wir in die Altstadt zurück. Die litauische Sprache erschließt sich mir leider so ganz und gar nicht. Da kann man so überhaupt nichts ableiten. Leider. Wir wanderten durch die schmalen Straßen der Altstadt. Enge Gassen gibt's erstaunlicherweise keine. Und durch kleine Parks mit litauischem, um nicht zu sagen englischem Rasen und vielen Skulpturen. Wir bestaunten Fliesenkunstwerke an einer Wand, die Szenen aus dem Leben und der Geschichte der Stadt zeigen, und üppig mit Blumen dekorierte Fenster. Ein eisernes Kutschengespann trabt oberhalb einer Tür. In den einzigen erhaltenen Fachwerkspeichern Klaipedas haben heute Kunsthandwerker ihr Zuhause gefunden. Das für mich interessanteste Gebäude ist auf dem Stadtplan, den wir am Hafenausgang bekommen haben, gar nicht genauer beschrieben, ein mächtiges Fachwerkwohnhaus. Auf dem Theaterplatz steht das Wahrzeichen von Klaipeda. Der Simon-Dach-Brunnen ist nach dem berühmtesten Werk des Dichters gestaltet, dem Ännchen von Tharau. Simon Dach schrieb die Verse ursprünglich im saarländischen Niederdeutsch als Anke von Tharau, anlässlich der Hochzeit von Anna Neanders mit dem Pfarrer Johannes Portatius im Dezember 1636. Später wurde der Text ins Standarddeutsche übertragen, vertont und ist ein bekanntes Volkslied. Das Ännchen auf dem Theaterplatz ist allerdings eine Nachbildung. Das Original ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg abhanden gekommen. Entlang der Dange, wo Fischerboote verteut lagen und Angler die Rute nach ihrem Mittagessen auswarfen, kehrten wir zum Hafen zurück. Am anderen Ufer wartete ein Riesenrad auf Besucher. Erstaunlicherweise gab es am Eingang zum Hafen keinerlei Kontrolle. Normalerweise darf man ein Hafengelände nur nach einer Ausweiskontrolle und manchmal auch nach einer Taschenkontrolle betreten. Hier gar nichts. Und das bei der Nähe zu Russland. Das hat uns dann doch etwas verwundert. Wir machten nur eine kurze Pinkelpause und ließen eine Schicht unserer Zwiebelkleidung auf Kabine, bevor es gleich wieder losging zu unserem Ausflug auf die Kurische Nehrung. Die Kurische Nehrung ist eine zwischen dem russischen Bezirk Kaliningrad und dem südlichen Litauen vor der Ostsee liegende Nehrung, also eine Art Halbinsel. Sie trennt das Kurische Haff von der Ostsee und ist an ihrer breitesten Stelle 3,8 Kilometer breit. Von dem 98 Kilometer langen Sandstreifen gehört der 46 Kilometer lange südliche Teil zu Russland, der 52 Kilometer lange nördliche Teil zu Litauen. Ursprünglich war die kurische Nehrung von Nadelwald überzogen. Doch schon zur Zeit des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert erfolgten die ersten Rodungen. Erster Kahlschlag im Nordischen Krieg 1674 bis 1679 und in der russischen Zeit ließ unbewachsene, hohe Dünen entstehen. Immer wieder begruben riesige Wanderdünen ganze Ortschaften. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelang es dem Düneninspektor Wilhelm Franz Effer, die Dünen zu bepflanzen und damit zu stabilisieren. Im Jahre 2000 wurde die kurische Nehrung, früher auch ostpreußische Sahara genannt, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Um von Klaipeda auf die Nehrung zu kommen, muss man mit einer Fähre übersetzen. Brücken gibt es nicht. Die Fährfahrt dauert nur 5 Minuten. Es hat mich total verwirrt, im Bus auf einem fahrenden Schiff zu sitzen. Rechts neben uns ein anderer Bus, links das Meer. Hat man aus dem Fenster geblickt, hatte man auf der einen Seite Stillstand, auf der anderen Seite Bewegung. Das kapiert das Hirn nicht wirklich. Auf der Nehrung fuhren wir dann gut eine Stunde 43 Kilometer durch endlose Kiefernwälder in Richtung Süden nach Nida, ehemals Nidden. Bereits 1385 wurde der Ort in Dokumenten des Kreuzritterordens erstmals erwähnt. Nidden lag an der Poststraße zwischen Königsberg und Memel, musste aber im Laufe seiner Geschichte wegen wandernder Dünen mehrmals verlegt werden. Heute liegt Nida 48 Kilometer von Klaipeda entfernt, aber nur 4 Kilometer von Russland und hat 1500 Einwohner. Bis ins 20. Jahrhundert wechselten hier die Herrscher. Bis 1919 gehörte Nidden zum Deutschen Reich. Mit Abschluss des Friedensvertrages von Versailles wurde es dem Völkerbund-Mandatsgebiet Memelland zugeteilt. 1923 kam es zum unabhängigen Litauen, um von 1939 bis 1945 wieder vom Deutschen Reich einverleibt zu werden. 1944-45 flüchteten fast alle Einwohner von Nidden und auch der gesamten kurischen Nehrung vor der anrückenden Roten Armee nach Westen. Im Februar 1945 besetzten die sowjetischen Truppen Nidden und richteten unvorstellbare Verwüstungen an. Die evangelisch-lutherische Fischerkirche wurde restlos geplündert, der alte Friedhof mit den bekannten Kurenkreuzen verwüstet, die Kurenkähne, schwere, hölzerne Fischerboote mit ihren charakteristischen Wimpeln im Haff versenkt und Bilder des berühmten kurischen Malers Ernst Mollenbauer einfach verheizt. Von 1945 bis 1990 war Nidden nun Teil der Sowjetunion. Genauer gesagt der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik und bis 1961 sogar militärisches Sperrgebiet und hermetisch abgeriegelt. Neue Siedler kamen aus den unterschiedlichsten Sowjetrepubliken und nicht unbedingt aus Litauen. Nach der Unabhängigkeit Litauens 1991 erlebte Nida einen beispiellosen Aufschwung und entwickelte sich zu einem gefragten Tourismusziel. Hauptattraktion des Ortes ist die Landschaft, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Künstler auf die Nehrung zog. Mit dem Aufkommen des Expressionismus etablierte sich ab 1900 eine Künstlerkolonie in Nidden. Unter ihnen waren so bekannte Maler wie Max Pechstein, Lovis Corinth und Karl Schmidt-Rottluffs. Sie trafen sich im Gasthof Blode, der heute noch existiert, allerdings unter dem Namen Nidos Banga. Die Kunstakademie in Königsberg vergab bis in die 1930er Jahre sogar sogenannte Blode-Stipendien, die mit einem kostenlosen Aufenthalt im Gasthof Blode in Nidden verbunden waren. Aber nicht nur Maler fanden ihren Weg in den Ort, auch Literaten. Im Spätsommer 1929 ließ sich Thomas Mann auf dem Schwiegermutterberg ein Sommerhaus mit Blick auf das Haff und das Memeldelta erbauen. Die Einwohner von Nidden nannten es mit einem Augenzwinkern Onkel Toms Hütte. Von 1930 bis 1932 verbrachte Mann 3 Sommer hier, arbeitete an Josef und seinen Brüdern, bis er 1933 gezwungen war, Deutschland zu verlassen. Er kehrte nie wieder nach Nidden zurück. Heute ist das Haus ein Museum. Wir spazierten der Strandpromenade entlang nach Norden. Bunte Holzhäuser, am liebsten in Rot mit weißen und blauen Verzierungen, manchmal auch in Blau, sind von prächtigen Gärten umgeben oder ducken sich in die Kiefernwälder. Auf langen Stangen, ähnlich Fahnenmasten, drehen sich die Kurenwimpel im Wind. Mit diesen Wimpeln zeigten die Fischer des Kurischen Haffs ihren Heimathafen an und nutzten ihn auch als Windfahne. Um illegale Fischerei zu unterbinden und die Kontrollen zu erleichtern, verordnete 1844 die Regierung in Königsberg, Zitat, dass jeder Berechtigte bei Ausübung der Fischerei auf der Spitze des Mastes eine wenigstens 2 Fuß lange und 1 Fuß breite Flagge von derjenigen Farbe, welcher der Ortschaft, wo er selbst seinen Wohnsitz hat, von der Regierung erteilt worden ist, führen soll. Zitat Ende. Wer ohne oder mit falscher Flagge fuhr, musste Strafe zahlen. Die einzelnen Symbole sind alle nach einem bestimmten Schema angeordnet und stehen für die Elementarkräfte, also Mond, Sonne, Wind und Sterne, den Glauben, die Familie, den Besitz sowie irdische Errungenschaften und die Arbeit. Sie sind einfach schön anzuschauen. Am nördlichen Ende der Strandpromenade erhebt sich auf einem Hügel im Kiefernwald mit fantastischem Blick über das Haff Thomas Manns Sommervilla. Wir besuchten das Museum. Wir hatten erwartet, das Haus eingerichtet vorzufinden. Dem ist aber nicht so. Möbel sind keine mehr vorhanden. Auf vielen Schautafeln wird die Geschichte der Familie Mann und ihr Bezug zu Nidda, damals noch das deutsche Nidden, erzählt. Leider fehlte uns die Zeit, all diese informativen Tafeln durchzulesen. Wir wollten lieber noch ein bisschen den Ort erkunden. Neben der evangelisch-lutherischen Kirche, einem Backsteingebäude, liegt mitten im Kiefernwald ein alter Friedhof mit den markanten Kurenkreuzen. Im Süden von Nidda, Richtung Russland, erhebt sich die Hohe Düne oder Parnigio-Düne oder Parnidis-Düne. Die Meinungen über ihre Höhe gehen auseinander. Einige sprechen von 60 Metern, im Allgemeinen wird ihre Höhe mit 52 Metern angegeben. Neue Messungen hingegen kommen nur mehr auf 44 Meter. Wie auch immer. Jedenfalls ist die Hohe Düne eine der höchsten Wanderdünen Europas. Klar ist aber auch, dass sie durch Erosion und menschliches Zutun wie unerlaubtes Klettern auf den steilen Hängen weiterhin jährlich an Höhe verliert. Von Nidda aus muss man sich entlang der Küste Richtung Süden halten. Wanderwege durch einen Kiefernwald und dann eine steile Treppe führen auf den Gipfel der Düne, von dem aus sich einem ein spektakulärer Blick über das Haff zum offenen Meer bis ins russische Kaliningrad bietet. Also angeblich sieht man Kaliningrad. Ich habe es im Dunst nicht wahrgenommen. Russland allerdings ist ganz nah. Vor einer markanten Landzunge liegt die Grenze in angeblich nur 1,5 Kilometern Entfernung. Man könnte wunderbar über die Dünenlandschaft wandern. Es gibt einige markierte Wege, aber dafür fehlte uns leider die Zeit. Überhaupt könnten wir uns gut vorstellen, auf der Nehrung mal Urlaub zu machen, sie zu erwandern und zu erradeln. Die Landschaft ist wirklich traumhaft schön. Zumal bei einem so herrlichen Wetter mit strahlendem Sonnenschein. Naja. Auf dem Gipfel der Düne ragt seit 1995 ein Obelisk 13,5 Meter in den Himmel. Eine Sonnenuhr. Die Zeit drängte. Viel zu rasch waren die 3 Stunden vergangen, die man uns zugestanden hatte. Noch ein kurzer Blick auf den Hafen mit den Fischerbooten, dann eilten wir zum Bus zurück. Um 16 Uhr waren wir wieder in Klaipeda. Schnell duschen, essen, ab zur Probe und dann zur Vorstellung. Um 22 Uhr fiel ich hundemüde ins Bett. Und deswegen jetzt gute Nacht, meine Lieben. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge setzen wir unsere Reise durch die Ostsee fort und besuchen Helsinki, Tallinn und Stockholm. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.